your engine.
Formel 1 in Kanada ist unser Thema im heutigen Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen, langen Ausgabe vom Ravenol Racing Roundup. Erleben wir gerade, Inga Stracke als Formel-1-Expertin der Zeitschrift Pitwalk, erleben wir gerade die Machtablösung, den Machtwechsel bei Mercedes?
Du meinst zwischen Italien und Großbritannien, also
Genau.
Kimi Antonelli und George Russell?
Genau.
Also wenn es den Machtwechsel gibt, dann hat er schon vor einer Weile angefangen, weil Kimi Antonelli ist tatsächlich der erste Pilot, der seine ersten vier Rennen in Folge gewinnt. Das ist ein Rekord und der fährt wie einem anderen Stern, im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen.
Es ging ja los mit ordentlich Zoff am Funk im Sprintrennen, wo sogar der Chef persönlich einschreiten musste. Was war da los?
Das war ein mega, das Sprintrennen. Das war mit Rad an Rad und Runde um Runde Duell der beiden. Und George Russell hat nicht nachgegeben und hat sich durchgesetzt. Ich würde mal sagen, das war Talent und Speed auf der einen und dann auch Erfahrung auf der anderen Seite. Und Erfahrung hat sich durchgesetzt. Kimi Antonelli hat geschimpft und hat gesagt, oh, das geht gar nicht, der hat eine Strafe verdient. Etwas, was halt einfach ein absolutes Tabu ist. Im Funk gegen den eigenen Teamkollegen nicht nur zu schimpfen, sondern dem auch noch eine Strafe quasi anzudrohen. Das geht gar nicht. Und eigentlich fand ich ganz witzig, ist ja das die Domäne von George Russell, der bisher dafür bekannt war, dass er gegen jeden anderen Fahrer, aber nicht gegen Teamkollegen, immer wieder genau sowas gemacht hat, gesagt hat, das war gar nicht okay, der hat zweifach die Spur gewechselt und dann bremsen oder was auch immer. Und George Russell war am Funk ganz ruhig, der musste sich wohl tierisch konzentrieren, um sich vorne zu halten. Und Kimi Antonelli hat geschimpft wie ein Rohrspatz. Dann kam erst der Ingenieur in Funk und sagte, du konzentrier dich aufs Fahren. Und dann hat er weiter geschimpft und dann kam Toto Wolff an den Funk und sagt, Kimi, das ist hier nicht der Ort, konzentrier dich aufs Fahren und wortwörtlich, instead of moaning on the radio, also anstatt im Radio rumzuheulen sozusagen.
Völlig zu Recht, weil diese Rumheulerei, muss ich sagen, geht mir ja schon lange gegen den Strich. Die sollen sich ihre Weltmeistertitel erkämpfen und nicht erjammern und erjöseln. Das sind ja keine Fußballer.
Ja, so kann man es auch sehen. Und danach gab es dann natürlich das klärende Gespräch bei den Mitarbeitern vom Stern. Danach war Kimi ein bisschen, sagen wir mal, eingenordet, würde ich jetzt sagen. Und Toto hat dann auch in den Interviews gesagt, ich musste ihm halt leider klar machen, dass kein anderer Fahrer ihn durchgewunken hat. Und warum sollte George das tun? So sinngemäß, ne?
Ist denn jetzt Kimi Antonelli, also Andrea Kimi Antonelli, ist der auch schon genau so ein Waschlappen geworden, dass der permanent rumjammert? Wie gesagt, von George Russell kennt man das, von anderen kennt man es auch. Also verweichlicht jetzt der junge Italiener auch schon dermaßen?
Ich würde es gar nicht verweichlichen sehen, ich würde es bei George Taktik nennen, denn wenn ein Fahrer das im Funk sagt, so im Funk sagt, dass wir das hören, dass die Rennleitung das hört, die sowieso hört, dann ist das ja schon, hey Leute, schaut euch das mal an. Das ist nicht nur jammern, sondern das ist schon hier so petzepetzig. Ne? Und bei Kimi war das, ich glaube, italienisches Temperament. Der musste das irgendwie rauslassen. Der hat ja auch nicht so nur angeschwärzt, sondern der ist ja richtig aus sich rausgegangen. Und dass George auch Temperament hat, das haben wir gesehen, als dann sein Auto kaputt ging. Das war ja von einer Sekunde auf die andere. Der hat mir so leid getan. Der ist ein mega heißes Duell gegen Kimi gefahren. Wir haben uns alle gefreut, die Fans in Montreal. Hunderttausende um die
Rennen,
Strecke.
Reden wir jetzt aber über das Rennen bereits, nicht über den Sprint.
Ja,
Ne?
Ja, aber trotzdem auch die Situation, dass er da sein Headrest rausschmeißt in absoluter Rage. Und dann dafür 5000 Euro Strafe zahlen muss. Aber vielleicht shiftet das ein bisschen. Vielleicht hat der gute George ein bisschen italienisches Temperament abgeguckt und Kimi hat ein bisschen Funkkalkül abgeguckt. Wer weiß.
Und wahrscheinlich merkt natürlich Russell auch von Mal zu Mal, dass ihm die Fälle teamintern davon schwimmen. Und dann wird natürlich die Hutschnur schon irgendwie dünner und dünner.
Ja, aber ich finde es gut, dass man ihn da ganz offensichtlich auch gestärkt hat, gerade nach dem Sprint, und gesagt hat, hey Kimi, du kannst nicht erwarten, dass der George den roten Teppich ausrollt und Platz macht. Das musst du dir erkämpfen, aber fair. Und dann wurde halt eben nochmal die Parole ausgegeben, dass ein Kampf der beiden Teamkollegen so sein muss, dass sie sich nicht gefährden. Und das war im Sprint schon an der Grenze, würde ich sagen.
Und
Im Rennen dann.
im Rennen dann nicht mehr.
Im Rennen nicht mehr, ganz genau. Im Rennen war es hart, fair, aber vorsichtiger. So ein bisschen.
Ganz offensichtlich hatte Mercedes aber ja das Geschehen dann dermaßen im Griff, dass man es sich leisten konnte, die beiden gegeneinander fahren zu lassen. Irgendwie hatten wir ja im Vorfeld gedacht, McLaren mit der gleich nächsten Ausbaustufe, die sie nachgelegt haben für Montreal, sei mindestens ebenbürtig. Da war nicht allzu viel von übrig geblieben.
Ja, wir haben es halt leider nicht so wirklich gesehen, weil McLaren halt irgendwie den falschen Wetterfrosch hatte im Hauptrennen. Ne? Warte mal, wo ist denn, siehst du, jetzt habe ich es verlegt, aber ich wollte noch mal genau sagen, wie viele auf Intermediates gestartet waren. Jetzt habe ich es gleich. Also, Norris, Hülkenberg, Bortoleto, Sainz, Perez, Bottas. Und Piastri, die sind auf Intermediates gestartet. Und Piastri hat schon auf der ersten Einführungsrunde, denn es gab ja drei, auf der ersten Einführungsrunde schon gesagt, Leute, das ist ein Fehler hier, die Strecke ist trocken, sollen wir nicht reinkommen und wechseln? Und ich habe mich gefragt, wie die Regel besagt, ob er reinkommen kann quasi, statt die Einführungsrunde auf den Gridplatz zu fahren, reinkommen kann, die Reifen wechseln und aus der Boxengasse starten. Ob das überhaupt erlaubt ist, ich weiß es nicht. Das müsste man noch mal recherchieren.
Warum
Aber
sollte es nicht?
naja, weil das ein Wechsel vor dem Start nach der Einführungsrunde ist. Ich glaube, die müssen das vorher anmelden, dass sie aus der Boxengasse starten. So wie bei einigen, die, also Stroll zum Beispiel ist ja aus der Boxengasse gestartet.
Okay.
Aber es war sowieso, meine Überlegung hat sich sowieso erübrigt, weil McLaren ihn ganz normal auf die Startaufstellung geschickt hat. Dann gab es ja, erst dachte man, Antonelli hat einen Frühstart gemacht, aber da kam nie irgendwas nach, also war es das dann doch wohl doch nicht. Lindblad kam nicht weg, die Ampeln waren unendlich lange aber an. Lindblad kam nicht weg und es wurde der Start abgebrochen und die mussten alle nochmal in eine Einführungsrunde rein. Und dann haben sie nochmal eine Einführungsrunde fahren müssen. Damit war das Rennen dann um zwei Runden verkürzt, also 68 Runden. Und Piastri hat immer wieder gesagt, das ist ein Fehler, das ist ein Fehler. Und dann haben sie den auch gleich reingeholt und die Inters gewechselt. Aber, Moment, Moment, Moment. Da war er dann, als er auf den Medians rauskam, 21. Das war dumm. Das war leider Pech. Und damit hat er es auch gar nicht mehr rumreißen können. Norris hatte einen Raketenstart auf den Intermediates, war an die Spitze gegangen, hat beide Mercedes überholt, hat sich aber da natürlich logischerweise auf der stark abtrocknenden Strecke nicht halten können. Und damit war die Chance von beiden McLaren aufs Podium und da vorne mitzukämpfen halt leider rum. Ist so.
Und es gab auch keine Möglichkeit einzuschätzen, ob jetzt diese Upgrades dann wirklich gezündet haben, wenn man sich die Zeiten anguckt, nachdem sie denn mal zu Ende gemurkst haben mit ihren Reifen. Also wären sie netto quasi mit vorne drin gewesen.
Wenn du dir die Quali anschaust, ich meine, wo habe ich es? Norris, Piastri auf 3, 4 auf der Startaufstellung. Das ist vielversprechend, dass sie jetzt nicht auf Anhieb direkt die beiden dominanten Mercedes übertrumpfen. Okay, aber sie hatten gute Chancen. Lass mich mal noch das Sprintergebnis kurz gucken und die Trainings. Also Platz 2 im Sprint für Norris, Platz 4 Piastri. Das ist definitiv besser als in den ersten Rennen, wo sie ja zum Teil nicht mal mitgefahren sind. Norris Dritter im Q3 im Sprint Quali, also auch da Piastri Vierter. Die waren von Anfang an eigentlich gut dabei. Also definitiv stärker als Ferrari, die ja dann im Rennen mit Lewis Hamilton erstmals aufs Podium gefahren sind.
Das heißt aber, dann hat Ferrari eigentlich nur abgestaubt und es war nicht das große Comeback der Roten.
Du weißt, to finish first, you have to
Ja,
first finish. Und to finish third, you also have to first finish. Und der Hamilton hat sich tierisch gefreut über dieses Podium. Das war natürlich, also er war ja Zweiter, nicht Dritter. Und er hat dann gesagt, ja, meine Mama, die war mit da. Und ich glaube, die muss jetzt immer mitkommen, weil ganz offensichtlich ist sie ein Glücksbringer.
Wie nah war Ferrari denn tatsächlich dran? Wie nah war Red Bull mit Max Verstappen als Dritter dran?
Also, der Max ist ein ziemlich einsames Rennen gefahren für den Anfang, weil er einfach, als sich die Mercedes da vorne duelliert haben, da war er dahinter und dann war auch, er war nicht dicht dran, logisch. Die haben da vorne sich eine Quali-Runde nach der anderen geliefert, die beiden. Und hinter ihm war auch jede Menge Platz, dadurch, dass die beiden McLaren ja erstmal durch ihre Reifenwechsel erstmal weg vom Fenster waren. Und ich glaube, an die Mercedes wäre er aus eigener Kraft auch nicht ran oder vorbeigekommen, der Max. Aber ansonsten hat er den Rest ganz gut hinter sich halten können. Es gab dann nochmal das spannende Duell Lewis Hamilton gegen Verstappen. Das war natürlich klasse, hat ein bisschen Erinnerungen an alte Zeiten aufkommen lassen. Aber ansonsten hat er sich schon immer wieder beschwert, dass das Auto teilweise eben immer noch nicht so richtig gut fahrbar ist. Aber ich glaube, auch der Red Bull ist besser geworden. Und ich bin gespannt jetzt, wie es bei den nächsten Rennen weitergeht. Monaco wird natürlich ganz anders, klar. Aber wenn es dann nach Barcelona geht, dann glaube ich, werden wir wirklich so ein bisschen eine neue Standorteinschätzung machen können.
Das ist der Hintergrund meiner Frage, nicht? Gibt es dann Grund zur Hoffnung, dass man das Feld quasi nicht mehr in Liga 1 für Mercedes und zweite Liga für alle anderen aufgeteilt sieht? Nach Monaco ja wahrscheinlich, also in Monaco wird es ja ohnehin noch anders ausschauen.
Ja, ist die Frage, ne? Es ist auch die Frage, was tatsächlich dann ab Barcelona passiert. Es hat kein Mensch mehr über das Verdichtungsverhältnis gesprochen. Es hat sich so ein bisschen im Sande verlaufen, aber es ist immer noch so, dass nicht erst ab Barcelona, sondern ich glaube tatsächlich ab 1. Juni diese neue Regel gilt, wo das so ein bisschen angepasst wurde, wo was anders kontrolliert wird. Ich bin gespannt, nicht, dass ich Mercedes da irgendwas unterstelle. Es war ja völlig alles legal. Hat auch kein Mensch irgendwie gesagt, dass es nicht legal war, aber hat es halt jetzt geändert. Ich bin gespannt, ob das die tatsächlich einbremst oder ob die schon längst eine Lösung gefunden haben, dass es ganz egal ist.
Also, ich glaube, sie hatten genug Zeit, sich damit zu beschäftigen, dass sie diese Lösung schon gefunden haben. Das, was das Ganze auf den Kopf stellen könnte oder zumindest mal ein bisschen näher zusammenführen könnte, ist diese Möglichkeit, dass man nachentwickeln darf, dass man quasi den Joker macht über dieses A-Duo oder wie das heißt, diese eine Regelausnahme, wenn man so und so viel zu langsam ist, dass man dann mehr machen darf oder einen neuen Motor sogar entwickeln darf. Und während die anderen das nicht dürfen, was ja Ferrari bereits angekündigt hat, dass sie es tun und was auch Audi ja machen wird.
Ja, wenn einige machen, da wird je einige nachholen. Und es ist natürlich auch so, Ferrari hat ja schon das riesengroße Upgrade gebracht. Die werden jetzt noch ein bisschen nachbauen, ja. Aber McLaren hat immer gesagt, dass sie das große Upgrade noch gar nicht so richtig gebracht haben, dass da noch einiges kommt. Also ich bin wirklich gespannt. Ich setze im Moment darauf, dass Ferrari noch weiter nach vorne kommt. Die Vorgehensweise finde ich hochinteressant, die von Lewis Hamilton, der ja dieses Wochenende erstmals nicht im Simulator vorher geübt bzw. gearbeitet hat, sondern gesagt hat, ich will jetzt einfach nochmal pur Auto auf Strecke und dann nach dem Rennen gesagt hat, so ich glaube, jetzt muss ich mich nach dem Rennen mit dem Wissen, was wir im Rennen gewonnen haben, am Wochenende gewonnen haben, in den Simulator setzen und quasi den Simulator so zu trainieren, dass wir rausfinden, wo die Korrelation nicht stimmt und damit unsere Testfahrer dann wieder mehr helfen können in der Vorbereitung. Interessant, quasi sozusagen, ich glaube, man nennt das das Pferd von hinten aufgezäumt, oder?
Ja, tatsächlich. Das heißt, er gibt den Testfahrern jetzt natürlich deutlich mehr Arbeit mit, aber hat dann ja auch den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, irgendwas ist im Argen bei der Übertragbarkeit der Werte, die sie theoretisch in Maranello herausarbeiten, auf die Strecke. Und das jetzt von hinten, wie du sagst, von hinten aufzuzäumen und zu sagen, wir haben jetzt mal gemerkt, was auf der Strecke passiert. Also gehen wir jetzt zurück in den Simulator und fahren Montreal nochmal persönlich nach, denn nichts anderes wäre das dann ja, um dann zu gucken, wo hakt es denn. Das kann natürlich in der Tat dann relativ schnell die Lösung, den gordischen Knoten durchschlagen.
Ja, vor allen Dingen, wenn ein Hamilton sich mit der Motivation, die er im Moment hat, dran setzt. Er hat ja jetzt quasi gesagt, dass er noch ganz lange Formel 1 fahren will. Ich glaube, mindestens 5 Jahre oder so hat er gesagt, dass es ihm jetzt wieder richtig Spaß macht. Und er sagte nach dem Rennen, das ist der glücklichste Tag meines Daseins bei Ferrari. Es ist so großartig, den Ferrari aufs Podium zu bringen, meinen ersten, zweiten Platz mit dem Team im Hauptrennen. Ich bin so stolz auf dieses Team, die arbeiten so hart. Endlich habe ich auch das Engineering-Team gefunden, mit dem ich richtig gut arbeiten kann. Da gab es ja auch ein paar Änderungen, ne? Stichwort Adami und Co. Und er sagt, das Auto ist großartig und wir sind noch nicht ganz genau da, wo wir sein wollen, aber wir kommen dahin. Also ganz, ganz ein anderer Lewis Hamilton als vor einem Jahr. Und der sprüht vor Motivation, die Augen glänzen, der ganze Hamilton steht anders da. Also ja. Ich glaube, der geht's nochmal richtig an.
Gut, mit der Bergpredigt lassen wir es dann bewenden von Lewis Hamilton und schauen in wie viele Tagen ist Monte Carlo? Eine Woche dazwischen jetzt, ne?
Genau. Quasi nicht dieses Wochenende, sondern das nächste Wochenende.
Also hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit der Vorschau auf Monte Carlo. Danke fürs Beobachten, danke fürs Analysieren, Inga Stracke, und euch danke fürs Zuschauen und Zuhören.